hat mir mal ein Ukrainer gesagt vor einigen Jahren, wir kämpfen hier um die Freiheit Europas, während ihr in Brüssel Bananen vermesst.
Wir haben in Europa ein Erbe des Faschismus. Das heißt, in Italien sind Menschen nachts durch die Straße und haben den Hitlergruß gezeigt. Wir haben in Deutschland Menschen mit einem stabilen, rechtsextremen Weltbild. Und das eben 70 Jahre nach einem Friedensprojekt. Da ist einfach für mich eine Demokratisierungsarbeit nötig.
Global Deep Dive. Außenpolitik anders denken. Der Podcast mit Katrin Eigendorf und Jagoda Marinic.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts und gleichzeitig der ersten Ausgabe in einem neuen Gewand. Wir heißen jetzt Global Deep Dive. Wir machen das Gleiche, was wir auch zuvor schon gemacht haben. Wir wollen über Außenpolitik reden. Wir, das sind Jagoda Marinic und Katrin Eigendorf, wir sind jetzt zu zweit, holen uns hier vielleicht ab und zu mal einen Gast dazu, um Gespräche zu vertiefen. Heute ist unser Thema die Europawahl und wir fragen uns nach diesem Wahlergebnis, wohin geht eigentlich Europa jetzt? Ja, eine schwierige Frage, aber ich knüpfe mal zuerst an das Persönliche. Jagoda, was verbindest du mit Europa? Siehst du dich als Europäerin?
Also ich bin ganz stark Europäerin, habe das aber erst in den USA und in Kanada verstanden, dass ich gemerkt habe, wenn ich mit den Leuten geredet habe, ich betrachte die Welt schon von diesem Kontinent aus. Und das hat zwei Gründe. Einmal natürlich die deutsche Identität, dass ich denke, es ist ein Friedensprojekt nach dem Leid, das durch Deutschland auch über Europa kam. Und das andere ist meine Identität mit Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien, wo die Menschen in den USA, Kanada, aber auch Großbritannien, Journalisten immer gesagt haben, Mensch, hast du ein Glück, so eine europäische Identität. Und ich war immer so, echt, ich habe jetzt Glück. Die meinen, ja, du bist ja so am Herz von allem. Erster Weltkrieg war im ehemaligen Jugoslawien. Dann ne, unsere letzten, also der zweite, man kann historisch, geopolitisch ohne diese Region Europa gar nicht verstehen. Ich würde sogar sagen, es ist ein Stück weit das Herz Europas. Daher empfinde ich mich biografisch, politisch, aber auch, sagen wir mal, visionsorientiert. Das, was ich mir wünsche, ist ein starkes Europa, ganz stark als Europäerin, mehr noch als Deutsche oder Kroatin.
Empfinde ich eigentlich genauso. Und da steht eigentlich sogar interessanterweise bei mir das Herz an erster Stelle. Also ich empfinde mich eigentlich, muss ich sagen, wenn ich so in mich reinhöre, eher als Europäerin denn als Deutsche. Weil das hat bei mir auch mit meiner Biografie zu tun. Ich komme aus einer niederländisch-deutschen Familie und mein Vater war Niederländer, meine Mutter Deutsche. Von daher war ich auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Habe dazu noch einen gar nicht unwichtigen Teil meines Lebens, nämlich mein Studium in Frankreich verbracht. Also Europa ist für mich das, was ich eigentlich lebe. Und deswegen finde ich das, was wir jetzt hier erleben, ganz, ganz wichtig. Das sind Schritte, die wirklich über unsere Zukunft mitentscheiden. Und deswegen finde ich, müssen wir unbedingt heute drüber reden. Unser Ansatz ist natürlich, dass wir auch immer einen positiven Blick versuchen, auf die Ereignisse zu richten. Gar nicht so ganz einfach bei dem Wahlergebnis.
Ja, wobei ich immer sage, was ist denn positiv? Ist positiv, dass man alles schönredet oder ist positiv nicht auch den Mut zu haben, die Dinge zu betrachten, nicht aufhören zu reden? Ist positiv nicht auch ein realistischer Blick, also sich dem Schwarzmalen zu entziehen? Ich glaube, positiv hat ja ganz viele Facetten und die haben hier halt Platz. Wir wollen einfach nicht Teil des Doomsdays sein, zu sagen, die Welt geht an allen Orten unter. Überall geht sie eben auch immer ein bisschen auf und überall, wo etwas nicht funktioniert, entsteht gleichzeitig oft etwas, das funktioniert oder sich gegen das stellt, was da nicht funktioniert. Deswegen finde ich positiv natürlich auch einen sehr breit gefassten Zugang, den wir hier haben.
Ja, ich sehe das, was da passiert ist bei dieser Wahl. Wir haben ja sehr stark den Blick darauf gerichtet, dass das ein Rechtsruck ist für Europa, dass eigentlich Parteien, die Europa abschaffen wollen, hier sehr viele Punkte gesammelt haben. Ich finde eigentlich spannend die Warnung, die davon ausgeht. Und die hat für mich keiner besser zusammengefasst als Emmanuel Macron, der französische Präsident. Vielleicht können wir da mal kurz reinhören.
Pour moi, qui ai toujours considéré qu'une Europe Für mich, der immer der Ansicht war, dass ein vereintes, starkes und unabhängiges Europa gut für Frankreich ist, ist dies eine Situation, mit der ich mich nicht abfinden kann. Der Aufstieg der Nationalisten, der Demagogen, ist eine Gefahr für unsere Nation, aber auch für unser Europa, für den Platz Frankreichs in Europa und für die Welt.
Ja, Macron hat ja sein eigenes politisches Schicksal jetzt im Prinzip zur Disposition gestellt, indem er Neuwahlen ausgerufen hat. Aber er verbindet das natürlich auch nicht nur mit einer Warnung an seine eigene Bevölkerung, sondern es ist eine Warnung, die viel weiter geht, die sich, glaube ich, auch an alle Europäer richtet, zu gucken, was droht hier im Prinzip zur Disposition zu stehen? Was bedeutet dieser Rechtsruck und was bedeutet das für die demokratischen Parteien?
Ja, also interessant ist ja, dass Macron hat ja schon im Mai, glaube ich, seine Rede gehalten, in der er betont hat, Europa kann auch sterben. Also die Idee, die wir uns erzählt haben, dass man einen Kontinent hat, ein Friedensprojekt und es geht immer nur um die Vergrößerung, um die Integration neuer Länder, um die Erweiterung dieses Friedensprojekts, die starb ja, eigentlich starb sie schon 2007/2008, als der Grexit denkbar wurde. Als diese Europäische Union einem Land gesagt hat, wenn ihr euch so oder so nicht integriert ökonomisch, dann seid ihr vielleicht nicht mehr Teil dieser EU. Ich glaube, da fing es an zu bröckeln. Daraus hat später Nigel Farage eigentlich seine Brexit-Kampagne gegründet und er hat es ja geschafft, auch wenn viele Briten das jetzt bereuen. Und nach wie vor gibt es plötzlich wieder diesen nationalistischen Traum, was angesichts unserer Geschichte schwer verstehbar ist. Und Macron hat im Mai, Juni schon Reden gehalten, wo er gesagt hat, Europa kann auch sterben. Und ich fand das auch positiv, um mal so zu kommen, weil er das Problem benannt hat. Weil wir ganz viele Politikerinnen und Politiker in Europa haben, die zwar immer so tun, als wären wir in Gefahr, aber dann immer weitermachen wie gestern, ne? Business as usual. Und dass Macron jetzt, wir reden ja am Tag nach der Wahl, am 10.6., dass er es schafft, sofort rauszugehen und zu sagen, wenn die Bürgerinnen und Bürger, er hat gesagt, 40% inklusive Rechtsaußen rechts wählen, dann möchte er jetzt in den Wahlkampf gehen. Und das ist eine letztlich sehr demokratische, hoffnungsvolle Botschaft. Wie du sagst, er riskiert seine politische Karriere. Er riskiert aber vor allem auch zu sagen, Europa ist etwas, um das ich jetzt kämpfen werde, wenn ich merke, wie viele Bürgerinnen und Bürger denken, die Rechten sind der Antwort. Jetzt brauchen wir den Diskurs. Denn wenn wir jetzt noch mal ein Jahr weitermachen wie vorher, werden diese Rechten sich natürlich auf dem Siegeszug fühlen, denn sie werden einfach nur die regierenden Parteien vor sich herjagen. Letztlich finde ich seinen Mut angesichts dieses Ergebnisses, auch wenn viele Angst haben, weil die Ukraine ihn braucht, da können wir auch noch mal reden, weil natürlich braucht Europa eigentlich ein stabiles deutsch-französisches Verhältnis, stabile deutsch-französische Regierungen. Aber er sagt, nee, wir können und müssen jetzt über die Probleme reden, die die Menschen dazu gebracht haben, dieses Wahlergebnis in Europa abzuliefern.
Ja, du hast gerade die Ukraine erwähnt. Was ich interessant finde, die Ukrainer begreifen sich ja selber als Europäer. Sie wollen ja nichts mehr und darum geht es ja auch in diesem Konflikt und in diesem Krieg mit Russland, als zu Europa dazugehören. Interessanterweise ist in der ukrainischen Presse die Bewertung dieses Ergebnisses ein bisschen anders, als wir das zum Beispiel in der deutschen oder französischen Presse sehen. Dort feiert man im Prinzip den Sieg der Demokraten und blendet eigentlich diesen Rechtsruck sehr stark aus. Ich meine, für die Ukraine ist natürlich die Unterstützung Europas wichtig. Aber das ist natürlich auch ein Teil des Bildes. Es ist schon so, dass die Demokraten noch die Mehrheit stellen im Europäischen Parlament und in Europa. Und dass die entscheidende Frage ja jetzt ist, sind sie in der Lage, sich zusammen aufzustellen gegen diesen Rechtsruck? Also das würde ich sagen, ist die große Herausforderung und die große Gefahr auch auf der anderen Seite. Denn wenn wir Parteien erleben, denen es jetzt nur noch darum geht, haben wir jetzt Stimmen verloren oder wo ist unser Parteischicksal hier, dann ist das sehr gefährlich. Und ich glaube, darum wird es in Zukunft gehen.
Ja, ich glaube, aus ukrainischer Sicht, die ja letztlich unter der Linie schauen, wer unterstützt uns, wer nicht, ist das letztlich für sie erstmal eine gewonnene Wahl. Sie wissen, sie hätten vorerst weiterhin die Unterstützung Macrons. Sie werden vorerst die Verhältnisse haben, mit denen sie einigermaßen rechnen können. Ich glaube, für sie ist natürlich diese Entscheidung Macrons auch ein Schock, weil das heißen könnte, dass Le Pen an die Macht kommt und dass sie ein ganz anderes Verhältnis hat zu Putin, zu Russland, ist bekannt. Das heißt, die Ukrainer müssen seine Entscheidung letztlich fürchten. Es gibt aber auch in Deutschland, die Taz hat getitelt, 80% sind immer noch ne, demokratisch und wählen nicht rechts. Ich finde, das ist so ein Ansatz, den haben wir halt schon lange, den fahren wir schon lange. Wir feiern immer dann, ach toll, 80% sind immer noch in Ordnung. Ich denke, wir müssen jetzt, wenn man sieht, es hat sich so normalisiert, dass gestern am Wahlabend Moderatorinnen, Präsentatorinnen aus ganz Europa im Fernsehen stehen und sagen, die postfaschistische Partei so und so hat so und so viel Prozent bekommen. Die Rechtsradikale so und so hat so viel Prozent bekommen. Also wir normalisieren momentan diesen Rechtsruck und da sind halt zwei wichtige Diskussionen nötig, nämlich bei welchen Themen haben wir vielleicht zu früh gesagt, diese Position ist sofort rechts und haben die Diskussion vielleicht verhindert? Und umgekehrt, welche Rechtsaußenpositionen wurden nicht früh genug bekämpft? Denn dass jetzt in Deutschland, in Sachsen oder der ganze Osten Deutschlands die AfD wählt, obwohl sich Marine Le Pen von ihnen distanziert hat, weil eben diese Aussagen mit und mit der SS gab es irgendwie auch anständige Menschen, für sie zu verharmlosend war angesichts der Verbrechen der SS, zeigt ja, dass sich in Europa wirklich extremistische Politiken, Rhetoriken, Tendenzen, Bewegungen stabilisieren, normalisieren und Teil unseres politischen Spektrums werden, die morgen auch Politik machen können. Plus, wir stehen vor der Herausforderung, dass von EVP bis SPD bis Sozialdemokraten diese alten Parteien neuerdings Koalitionen werden ganz anders denken müssen, wenn sie mit der neuen politischen Realität umgehen müssen. Das heißt, du hast natürlich in Gesamteuropa die etablierteren Parteien, die nicht wissen, wie miteinander koalieren, unter dem Gesichtspunkt, dass die Rechten so stark sind. Deswegen glaube ich, Macron hat mit dieser Ausrufung der Neuwahlen Debatten auf die Tagesordnung gesetzt, die wir jetzt wirklich alle werden führen müssen, die man ja auch jetzt schon sieht, wenn es um die Wiederwahl von der Leyen geht, die dann kokettiert mit Meloni und sagt, wenn ich mit Meloni koaliere, dann schaffe ich meinen Machterhalt. Und das sind wirklich Zäsuren für mich in diesem Europa, das bisher ein Friedensprojekt war und eigentlich nicht ein Projekt der Desintegration, der Nationalisten, der Eigeninteressen und wo man natürlich morgen, wie du sagst, Putin hat die Ukraine überfallen, als diese Europäische Union instabiler wurde, als nach der Weltfinanzkrise sichtbar wurde, so stark ist diese Einheit gar nicht. Und wenn wir weiter uns destabilisieren, werden wir natürlich auch ohnmächtig auf der gesamtpolitischen Ebene.
Auf jeden Fall. Ich meine, eigentlich müsste Europa zum jetzigen Zeitpunkt stärker werden, mehr zusammenwachsen. Vielleicht können wir da gleich auch noch drüber reden, zum Beispiel die Idee eines europäischen Verteidigungsschirms, den man dringend bräuchte, dass man sich einfach in der Welt anders positioniert als bisher. Wir können uns nicht mehr auf die Vereinigten Staaten verlassen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass vielleicht ein Joe Biden diese Wahl gewinnt. Es könnte auch ein Donald Trump diese Wahl gewinnen. Und wo steht Europa in seiner Verteidigungspolitik dann? Die Migrationspolitik erfordert dringend vernünftige Lösungen. Das ist ja auch eines der Kernprobleme, glaube ich, die zu diesem Rechtsruck in manchen Ländern geführt haben. Nichtsdestotrotz, was ich spannend finde, dieses Projekt Europa bröckelt ja, so sehe ich das, im Kern. Es sind ja nicht die Länder außen irgendwo, ja, die neu dazugekommen sind, die das größte Problem darstellen, sondern es ist der Kern Europas. Hier reden wir über Frankreich. Frankreich ist der Kern des europäischen Projekts. Wir reden über Deutschland. Wenn man sich mal so die internationale Presse anguckt, dann werden eigentlich Deutschland, Frankreich und Italien als die Länder herausgepickt, in denen der größte, ja, im Prinzip Riss stattfindet. Und du hast Meloni gerade erwähnt, eine vernünftige Migrationspolitik wird sich ohne Italien nicht machen lassen und aus diesem Grunde tritt Frau von der Leyen ja auch immer wieder mit Meloni überall in der Welt auf. Deswegen die Frage, du hast ja eine Reise durch Europa unternommen und warst in vielen verschiedenen Ländern. Wie divers oder wie unterschiedlich sind die europäischen Länder und wie einig sind sie wiederum auf der anderen Seite? Also wo ist das einigende Element? Können wir eigentlich sagen, Europa macht einen Rechtsruck oder müssen wir nicht viel, viel differenzierter hingucken?
Das ist, also erstmal muss ich fast sagen, ich hatte das Privileg, auch wenn es etwas anstrengend war, aber vor den Wahlen durch 10 europäische Regionen und 6 europäische Länder zu reisen und unter bestimmten Gesichtspunkten mit den Menschen vor Ort zu reden, mit Künstlern, mit Intellektuellen, mit Einzelhändlern, mit Aktivisten. Und wie du sagst, da gibt's auch wirklich viel, was einem Mut macht. Zunächst mal die Menge an Menschen, die erstmal sagen, ich bin sehr stolz, Europäer zu sein oder Europäerin. Und so eigentlich wie du und ich, die sagen, ich fühle mich sogar zuerst als Europäerin, obwohl eben ich hier in diesem Land lebe. Also das Bewusstsein, ich würde sagen, vor allem bei den Alten natürlich, die wissen, dass es ein Friedensprojekt ist, dass es dieses Europa brauchte und wahrscheinlich auch braucht. Das war unglaublich groß. Dann auch bei vielen jungen Menschen. Ich würde vielleicht sogar auch da gerne einen O-Ton einspielen aus Barcelona, den ich bekommen hatte bei einem Projekt, in dem es um Frauen ging. Es ging eigentlich um eine Straße in Barcelona und Barcelona ist sehr gentrifiziert. Es ist sehr touristisch. Die Mieten sind unglaublich teuer. Viele können sich kein Leben mehr leisten. Es ist eine Stadt für Touristen. Viele fühlen sich verdrängt. Also auch, es gibt ganz ernste sozioökonomische Probleme. Es gibt Leute, die sagen, ich lebe inzwischen auf Mallorca als Lehrerin und fliege dreimal die Woche rein für den Unterricht und zurück und es ist billiger, als sich eine Wohnung in Barcelona zu leisten. Also das sind eben so die Dinge, über die wir in Europa einfach auch sprechen müssen. Wir sagen immer zu Recht, es sind nicht die Abgehängten, nicht die Ungebildeten, nicht die Armen, die rechts wählen. Aber die Unzufriedenheit in Europa, und das zeigte sich in allen Ländern, hat ganz viel zu tun mit wenig Zugang mehr zu Ressourcen in der Stadt, wenig Zugang mehr zum Wohnen, dass die Menschen das Gefühl haben, sie haben keinen Einfluss mehr auf die politischen Entscheidungen. Das ist ein Stimmungsbild, das da ist. Aber in diesem Barcelona, das sich ein Stück weit sein Optimismus erhalten möchte, also man merkt auch, dass die alle total streng mit sich sind, nicht in dieses Negative zu verfallen. Da ist wie so ein Bewusstsein, wir müssen an unserer eigenen geistigen Gesundheit arbeiten und die Probleme nicht nur mit diesem Rumgemotze lösen, was wir in Deutschland manchmal tun, dass sie da sitzen und sagen, wir benennen die Probleme, wir bleiben im Alltag aber gut gelaunt, wir bleiben fair zueinander, wir suchen nach Lösungen. Die Eskalationen rund um die Unabhängigkeitserklärung in Katalonien haben uns so erschreckt, wir wollen eigentlich den Ton, die Emotionen ein bisschen runterkochen, Probleme lösen. Und eine Frau, Silvina, hat mir da eben wirklich Mut gemacht. Vielleicht hören wir uns auch Silvina ganz kurz an. Und Silvina sagt,
porque es una calle que a pesar de estar en el centro neurálgico de la ciudad de Barcelona, estamos.
Dies ist ein Ort des Widerstands. Es ist eine Straße im Zentrum von Barcelona, die nur 100 Meter von Las Ramblas entfernt ist. Aber es ist eine Straße der unsichtbaren Menschen. Eine dieser Unterwelten, die man hier nicht haben will. Solange es eine patriarchalische und kolonialistische Politik gibt und so viele Menschen im Mittelmeer ertrinken, ist es nicht möglich, darüber zu sprechen. Es ist schwierig, über Freiheit zu sprechen, wenn die Menschenrechte nicht geachtet werden.
Sie sagt, sie arbeitet in einer Straße, in der das Rotlichtmilieu mitten in der Stadt ist, in der sie ein Projekt aufgezogen hat, in dem Frauen, die Prostituierte sind, aussteigen können, wenn sie wollen. Also sie geht nicht zu ihnen und versucht, sie da rauszuholen, sagt, ich biete euch eine Möglichkeit auszusteigen. Hier ein Arbeitsprojekt. Sie ist selbst Argentinierin, das heißt, sie kam auch nach Europa, träumt den europäischen Traum, hat einen Aufenthalt bekommen. Sie glaubt eigentlich an den Universalismus unserer Werte. Also sie sagt eigentlich, Menschenrechte gelten für alle. Und kümmert sich in Barcelona um Frauen ohne Pass, die illegal da sein müssen, kümmert sich darum, dass sie Arbeit bekommen. Also wo ich denke, es gibt in diesem, innerhalb dieses Rechtsruck in Europa immer noch kleine Zellen. Sie sagt selbst, wir sind eine Zelle der Resistenz, ja, der Resistenz, die sagen, wir lassen uns nicht einschüchtern. Es geht ein Leben miteinander mit Menschen, die auch nach Europa kommen und Frieden wollen und in Frieden leben wollen, die ja gerade aus dem Krieg kommen und Frieden suchen. Medial haben wir im Moment mehr so, dass wir denken, alle, die kommen, wollen hier einen Unfrieden schaffen. Und sie hat für mich das verkörpert, was es, glaube ich, in Europa braucht. Menschen, die sich diesem europäischen Werteideal, das es schon mal gab und das sich selbst so ausgehöhlt hat, verpflichtet fühlen, auch wenn sie selbst eine Eingewanderte ist.
Ja, ich glaube, nichtsdestotrotz muss man schon eingestehen, dass wir natürlich irgendwo auch aus der Position von sehr privilegierten Menschen debattieren. Und das, glaube ich, ist eine Wahrheit auch für viele Politiker. Wenn man sieht, mit was für Problemen viele Menschen konfrontiert sind, die haben wir nicht immer auf dem Schirm. Und das wirft man uns Journalisten ja, finde ich, auch zu Recht vor. Wirft man auch Politikern zu Recht vor. Also wenn man mit ganz normalen Menschen redet, die eben nicht Journalisten sind, die nicht in irgendwelchen politischen Ämtern sind, wenn man sich deren Alltagssorgen mal anhört, dann hat man das Gefühl, dass die sich irgendwie abgehängt fühlen. Ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass man, sag mal, unsere Ideale, die ja wichtig sind, du hast das gerade erwähnt, ja, dass man sich die Menschlichkeit bewahrt, dass die Menschenrechte weiter Gültigkeit haben, dass wir uns auch öffnen für Menschen, die verfolgt sind, dass man die auch plausibel macht, aber auch Grenzen erkennt. Und ich glaube, wir erleben an vielen Themen, dass die Leute einfach an Grenzen stoßen. Und das ist für mich ein Grund, warum wir, glaube ich, auch dieses Auseinanderbröckeln und diesen Rechtsruck vor allem in Kerneuropa erleben. Aber welche Perspektive hat denn das Projekt Europa heute nach dieser Wahl? Also wenn wir uns mal angucken, woher wir kommen, bittere Lehre des Zweiten Weltkriegs, der große Erfolg, dass Länder wie zum Beispiel Frankreich und Deutschland, die Erzfeinde waren, dieses europäische Projekt eigentlich im Kern vorangetrieben haben, dass es Versöhnung gibt, gemeinsame Interessen. Die gibt es ja mehr denn je. Also vor allem, wenn man sich die Herausforderungen anguckt, die Bedrohung durch Russland, die ich für sehr, sehr groß halte. Europa ist wirklich bedroht. Und ich glaube, das haben viele auch verstanden. Wo ist dieses europäische Projekt? Eigentlich wäre es nötiger denn je und stellt sich heute die Frage, ist es möglich, dass Europa als Kontinent und als Projekt so weit zusammensteht, dass es eine Einheit bildet gegen diese Bedrohung, dass es vielleicht auch vernünftige, koordinierte Wege findet aus Problemen? Denn das ist ja klar, nur geeint ist Europa stark. Also ein einzelnes Land, selbst ein einzelnes Land, was so stark ist wie Deutschland, was wirtschaftlich eine führende Nation ist.
Aber vielleicht können wir das, Katrin, auch nochmal vertiefen, wenn du sagst, ein starkes Europa ist wichtig und notwendig. Warum ist es denn so wichtig und notwendig? Weißt du, die meisten Leute, also in Kroatien gab es eine Wahlbeteiligung von 20%. Nachdem dieses Land vor wenigen Jahren der EU beigetreten ist, jetzt kam der Euro. Es war ein großer Kampf. Europäischer Standard war jahrelang hier das Größte. Die Kaffees hießen Kaffee Europa. Der europäische Traum war ganz groß. Plötzlich gehen nur noch 20% zur Wahl. In Deutschland mehr denn je, wobei ich denke, das hängt auch viel zusammen mit der Mobilisierung der Rechten. Aber warum, was ist denn so wichtig? Vielleicht ist auch da die Kommunikation. Wir fühlen uns als Europäerinnen. Viele, mit denen ich gesprochen habe, fühlen sich so. Aber fühlen Sie das politische Europa als wichtig? Machen wir das deutlich, wie wichtig das ist? Oder wie wirst du es jemand erklären, warum es so wichtig ist?
Naja, schauen wir uns an. Wir brauchen ja nicht nur auf die Wirtschaft zu gucken. Wir können ja auch auf andere Fragen gucken. Schauen wir uns die Frage der Migration an, die ja eine große Rolle auch bei dieser Europawahl gespielt hat. Wir werden nur mit einer gemeinsamen Politik dieses Problem lösen, dass Europa eben als das Wunschziel von sehr, sehr vielen Menschen weltweit, die aus Kriegsgebieten, aber auch aus wirtschaftlich völlig instabilen Gegenden fliehen, gesehen wird. Und wir müssen dafür eine gemeinsame Lösung finden. Wir können das nicht im Alleingang machen. Sonst wird dieser Kontinent irgendwann komplett.
Ja, aber das ist für mich zum Beispiel auch ein ganz interessanter Spin, wenn ich darüber nachdenke. In Italien habe ich mit einer Demografin geredet. Da ging es eigentlich um die schwachen Geburtenzahlen. Das heißt, sie hat nochmal erklärt, in Europa gibt es ja kein Land mit einer positiven Natalität, so gut wie kein Land. Und dann habe ich gefragt, was ist denn da die Lösung? Und dann hatte sie gesagt, die Lösung kann eigentlich frühestens in 30 Jahren greifen. Weil da, es gab eben eine Zeit, da wurden zu wenig Frauen geboren. Die zu wenig geboren wurden, die können, selbst wenn sie jetzt viele Kinder bekämen, alle, gäbe es eine Lücke von 30 bis 60 Jahren, wo eben Menschen fehlen, um unser Rentensystem aufrechtzuerhalten, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten und so weiter. Und sie sagte dann knallhart, man braucht ja eben eigentlich die Lösung von Frau Merkel. Man muss die Menschen ins Land lassen, damit diese Wirtschaft funktioniert. Weißt du?
Und okay, das ist ja, ich finde, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich würde da widersprechen wollen. Ich glaube, wir brauchen absolut nicht die Lösung von Frau Merkel, weil unkontrollierte Einwanderung, glaube ich, löst nicht unsere Probleme. Ich glaube,
ja, aber die Frau Merkel wollte ja keine unkontrollierte Einwanderung. Sie hat nur,
sie hat die Grenzen aufgemacht.
Nein, die Grenzen waren offen. Wir hatten in Europa ja offene Grenzen und die Menschen sind gekommen. Aber sie war sich dessen bewusst, dass wir auf Dauer Einwanderung brauchen. Und ich glaube, diese Sondersituation 2015, die würde ich jetzt nicht unbedingt als ihre Politik. Da musste sie mit einer Realität umgehen, die Menschen geschaffen haben, die hier nach Europa auf diese Weise reingekommen sind. Aber sie kann ja offene Grenzen nicht öffnen. Weißt du? Also ich finde es immer, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht was reproduziert eben, sondern die Grenzen waren offen und Menschen sind gekommen und wir haben gemerkt, auf diese Weise geht's wahrscheinlich nicht, sondern man muss die Grenzen schützen. Aber trotzdem haben wir das demografische Problem. Und wenn wir über Migration reden und über die Ängste, die viele Rechte damit auslösen, reden wir halt trotzdem nicht über die echten Probleme, die Europa hat, weil es ein sehr alter und alternder Kontinent ist, weil Europa wirtschaftlich gesehen lange nicht so interessant ist wie Indien, was aufstrebend ist, weißt du, oder wie China, das sich jetzt hinter Putin gestellt hat. Also dass es eben darum geht, wie machen wir dieses Europa auch wieder zu einem interessanten Kontinent, zu einem lebendigen, zu einem vitalen.
Ja, aber wie weit müssen wir da Einigung erzielen? Ich meine, die Frage ist, dieses europäische Projekt, angefangen mit einer interessengeleiteten europäischen Außenpolitik, die ja bisher wirklich noch fehlt.
Da würde ich dir zustimmen, ja.
Einer Verteidigungspolitik, einer vernünftigen Migrationspolitik, egal auf welche Inhalte man sich jetzt einigt. Aber dass das Projekt eines gemeinsamen Europas nur funktionieren kann, wenn man auch diese gemeinsamen Maßnahmen umsetzt. Ich glaube, das ist auch ein entscheidender Punkt, warum viele Menschen jetzt mit Europa hadern. Und auch ich als überzeugte Europäerin ein bisschen mit Europa hadere, weil ich sehe, dass bestimmte Probleme im Kern nicht angegangen werden, sondern immer weiter verschleppt werden und verschleppt werden.
Ich würde sogar zuspitzen, es werden Probleme auch durch die Europäische Union geschaffen. Und auch das spüren viele. Also das fing schon an vor 15 Jahren, als ich in Rumänien war und die Bauern sagten, sie müssen jetzt auf manchen Strecken ihre Schafe übers Auto über eine gewisse Strecke fahren, weil sie ihnen den Schäfern nicht mehr erlauben, bei bestimmten Landstrecken ihre Herden zu treiben. Und dann sah man immer Autos, wo hinten 4 Schafe drin waren und nacheinander. Und dann haben die ihre Schafe übers Auto. Und dann habe ich gedacht, warum fahren die da und Schafe durch die Gegend? Und ich meine, es gibt eine EU-Verordnung, was man mit den Schafen jetzt darf und was nicht. Und ich glaube, Politiker reden dann gerne über Roaming und dass es billiger ist, zu telefonieren, was ja alles schöne Vorteile ist, sind aber im Alltag spüren auch ganz viele die Absurdität der Europäischen Union und dass sich auch in der Europäischen Union viele Lobbyinteressen durchsetzen. Also dann gibt es natürlich den Zweifel, will die Europäische Union jetzt eigentlich die Interessen von großen Konzernen im Wettbewerb durchsetzen? Oder ist die Europäische Union eigentlich eine Vertretung im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Europas? Und viele Bürgerinnen und Bürger haben das eben nicht. Und dann sagen sie, dann hätte ich doch gerne wieder meine Nationalinteressen zurück. Dann möchte ich doch nicht eine Europäische Union, die Konzerne Tür und Tor öffnet, vor denen mich vielleicht meine eigene nationale bis nationalistische Regierung schützen würde. Und aus diesem Dilemma muss die Europäische Union meines Erachtens raus, wenn sie das Vertrauen der Menschen wieder will. Sie muss die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger dieses Kontinents besser schützen.
Stimmt, würde ich auch zustimmen. Aber ich denke, das, was du gerade als Beispiel genannt hast, das ist ja
die Glühbirne, die Banane,
Brüssel und die
der
Banane,
Verbrennungsmotor.
Das ist so das gängige Beispiel. Ne? Also es hat mir mal ein Ukrainer gesagt vor einigen Jahren, der hat gesagt, wir kämpfen hier um die Freiheit Europas, während ihr in Brüssel Bananen vermesst.
Richtig. Gurken, Bananen.
Auf Gurken und Bananen vermesst.
Ja, genau.
Ihr seid die europäische Nation, hat mir mal ein polnischer Freund geschrieben, die daran erinnert, was Würde und Freiheit ist und die bereit ist zu leiden und dafür zu sterben. Während wir in Brüssel die Form von Tomaten diskutieren.
Und das ist natürlich sehr zugespitzt, aber ich glaube, das ist schon ein von außen sehr interessanter Blick auf unser Europa. Wie kann das wirklich zu einem Erfolgsprojekt werden? Und ist der Grund, warum wir einen Rechtsruck jetzt erleben, ist es der, dass die meisten, dass die Menschen, die jetzt radikale Parteien wählen, das nicht mehr sehen? Also würde das Projekt Europa mehr Zustimmung finden, wenn es beherztere und klarere Politik auch gäbe? Also wie gesagt, einen europäischen Verteidigungsschirm, das wäre ja ein europäisches Projekt. Eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik angesichts der Bedrohung durch Russland oder eine gemeinsame europäische Migrationspolitik, ohne das jetzt im Detail vertiefen zu wollen. Aber würde das Modell Europa zu mehr Erfolg führen? Würde das die demokratischen Parteien stärken, weil die rechten Parteien, mit denen wir es jetzt hier zu tun haben, wollen ja im Prinzip langfristig Europa eigentlich abschaffen.
Ich finde es eine ganz spannende Frage, Katrin, zu denken, dass die Verteidigungspolitik die Einheit befördern könnte. Ich fürchte, es ist umgekehrt. Also eigentlich brauchst du diese Einheit, um eine gemeinsame Verteidigungspolitik letztlich voranzutreiben. Denn wie willst du denn eine gemeinsame Verteidigungspolitik betreiben, wenn du morgen eine Le Pen als Präsidentin von Frankreich hättest, die aber Putin nah wäre und Deutschland würde weiterhin die Ukraine unterstützen? Das heißt, du brauchst ein Stück weit ein Wertekonsens. Und in den USA zittert er ja, weil man nicht weiß, ob Trump dran kommt an die Macht. Ich finde im Moment wirklich wichtig, zwei Dinge festzustellen. Wir haben in Europa ein Erbe des Faschismus. Das heißt, in Italien sind Menschen nachts durch die Straße und haben den Hitlergruß gezeigt. Wir haben in Deutschland Menschen mit einem stabilen, rechtsextremen Weltbild. Und das eben 70 Jahre nach einem Friedensprojekt. Da ist einfach für mich eine Demokratisierungsarbeit nötig. Also man braucht eine Art zweiten Marshallplan, denn es ist, hat sich herauskristallisiert, dass wir diesen stabilen antidemokratischen Kern unserer Gesellschaften in Europa letztlich noch nicht erreichen konnten. Und innerhalb, wenn alle demokratisch werden und dann hätte man dieses Spektrum sehr breit politisch, welche Wirtschaftspolitik, welche, das könnte man verhandeln. Aber im Moment kommen wir in eine ganz existenzielle Wertekrise. Und wie man dann letztlich gemeinsame Verteidigungspolitik machen könnte, weiß ich nicht. Also ich glaube eher, wir müssen wirklich stärken die gemeinsame Bildungspolitik, den europäischen Austausch. Also was ich überrascht war über Polen, zeigt ja letztlich nur, wie wenig ich über Polen weiß, mit welchen Klischees ich selbst eigentlich medial unterwegs war. Als ich dann da nur 5 Tage war, 6, habe ich gemerkt, wie viel Zivilgesellschaft dort schon längst an einem demokratischen Polen arbeitet, wie, weißt du, das wird ganz anders spürbar.
Ja, unser Blick ist ein anderer. Unser Blick auf die anderen Länder ist eben auch, muss ich sagen, sehr, sehr eingeschränkt. Ja. Also ich bin manchmal auch erstaunt, wenn man schon in Nachbarländer geht. Also ich bin sehr oft in Frankreich, wie wenig wir eigentlich über Frankreich wissen und umgekehrt die Franzosen über uns. Und gerade Polen ist ein super Beispiel. Das
Richtig.
Ist ein Land, in dem so viele spannende Dinge sich entwickeln. Und wir blicken da schon noch immer ein bisschen von
Polen. Ja, interessant ja auch, dass Fidesz hat Stimmen verloren, wie du schon zu Beginn gesagt hast. Also die kennen die rechten Parteien und ich glaube, sie schätzen manches, weil sonst wären sie nicht so lang und so mit so viel Prozent an der Macht, aber sie merken auch die Schwächen und die Grenzen dieser Parteien, ne? Und ich mache mir aber Sorgen, wenn wir, ich würde schon gerne mal diesen Bogen schaffen. Ich glaube, dass Europa wirklich seit der Weltfinanzkrise 2007 und 2008 in eine Identitätskrise gerutscht ist, die zu einer zunehmenden Desintegration führt. Und ich glaube auch, dass die Verteilung des Vermögens auf dem europäischen Kontinent seit dieser großen Krisen, die Weltfinanzkrise begonnen und dann auch die Corona-Krise, du kannst ja wirklich messen, welche Schichten reicher geworden sind und welche ärmer und welche sich nicht erholt haben. Und wenn wir diese zwei großen europäischen Krisen der letzten 15 Jahre nicht mal genauer betrachten und gucken, wer trägt eigentlich gerade die Steuerlast in diesem Europa? Wie konnte es sein, dass während Corona zum Beispiel gab es umso mehr Luxusimmobilien, die verkauft wurden? Ja, es gibt eine Klimakrise, wo wir Verbrennungsmotoren abschaffen wollen. Okay, gleichzeitig wurden 2700 oder mehr Swimmingpools genehmigt, weil die Reichen sich vor ihren großen Willen noch die Pools bauen wollen.
Aber das sind ja nationale Entscheidungen.
Ja und nein. Also es sind gesamteuropäische Phänomene, dass letztlich die Reichsten diese Genehmigungen bekommen in jedem Land, weißt du? Während die anderen das Gefühl haben, bei ihnen reicht's nicht und sie müssen dann noch gucken, dass sie das Klima retten. Und das mag natürlich ein Spiel mit den Emotionen der Menschen sein. Aber das ist das Gefälle, das du in Europa siehst. Also ich bin ja in Kroatien, da siehst du eine Küste, die zugebaut wird, weil die Reichsten unter 2 Millionen keine Villa mehr bauen und die anderen arbeiten für einen Stundenlohn von 3 bis 6 Euro. Das heißt, wenn ich einem, der 3 bis 6 Euro verdient und ein Haus kostet inzwischen 1 Million und früher hat jeder Opa sich mit seinem Acker letztlich irgendwie ein Haus bauen können, erzähle, wir haben aber Werte in Europa. Wie sehr wird der sich identifizieren können mit Werten? Also ich denke, wir müssen, was auch Piketty und viele versucht haben mit allem, was ich da binnen diskursiv kritisch finde. Aber wir müssen wirklich auch über Verteilungsfragen in diesem Land reden. Du hast auch so viele Hochgebildete in mehreren Ländern, unter anderem zum Beispiel in Österreich, das ja auch einen Rechtsruck erlebt, die in prekären Lebenssituationen zu finden sind. Das heißt, Bildung ist eben auch kein Versprechen mehr, Teil der Mittelschicht zu sein. Und das sind auch Probleme, die wir in Europa haben und die wir diskursiv, glaube ich, nicht so beheben können, dass man irgendwie sagt, die Leute sind ja gar nicht mehr bereit, was zu opfern. Ich glaube, dass viele Menschen inzwischen viel opfern. Aber die Frage ist, wofür sollen sie es denn opfern? Und warum opfern andere nicht? Und wie kriegst du die Leute dahinter dann zu?
Ist das eine Frage, die man auf europäischer Ebene lösen könnte?
Was denkst du denn?
Ich glaube, das würde das Projekt Europa, wenn man schon sieht, dass es schon an viel, viel drängenderen Fragen scheitert, ja. Also ich sehe die Frage einer europäischen Verteidigungspolitik im Moment als eine noch viel drängendere Frage, wenn ich auch nicht in Frage stellen will, dass das ein Problem ist, dass das angefasst werden muss, ja. Aber diese Bedrohung durch Russland, dass man der nicht gemeinsam etwas entgegensetzt, das halte ich für ein viel, viel drängenderes Problem. Und selbst da tut Europa sich schwer. Also wir erleben einfach immer wieder gerade in außenpolitischen Entscheidungen, und darum soll es ja hier gehen in unserem Podcast, dass Europa sich nicht auf eine Linie einigen kann, dass es immer wieder Alleingänge gibt, dass wir mitten in Europa es teilweise mit Ländern auch zu tun haben wie Ungarn, die eine Art von Proxy-Politik für Russland machen. Das ist doch der Kern, mit dem Europa heute es zu tun hat.
Ja, aber ich würde da nochmal wirklich, ich finde, du hast recht, Europa muss sich verteidigen. Ich glaube nur, dass ein Kontinent, der nicht in sich stark ist und eine gemeinsame Wertebasis teilt, diese Kraft nicht finden wird. Also du hast eine Zersetzung.
Haben wir keine gemeinsame Wertebasis?
Na, du siehst es ja, wenn jetzt im Europäischen Parlament eine kritische Menge Rechter, sowie Rechtsextremer oder Rechtsaußenparteien zu finden sind, dann steht Europa vor der Herausforderung, dass wir sie nicht mehr haben. Dann arbeiten selbst in den Organisationen, die wir geschaffen haben, um europäische Einheit in die Praxis umzusetzen, arbeiten dann politische Kräfte, die ja Desintegration Europas wollen. Das heißt, wie kannst
beziehungsweise sogar die Abschaffung der
ja, sogar die Abschaffung
europäischen
ja.
Strukturen.
Das
ja.
heißt, wir müssen nicht schon, du kannst nicht sagen, wir müssen uns verteidigen, ohne zu gucken, wie das System in sich letztlich ein vitales, ein gesünderes, ein funktionierendes ist. Und wir brauchen Europa, und ich glaube, das dürfen wir auch gar nicht unterbetonen, es war ja ein Wirtschaftsprojekt. Und es ist auch heute sehr legitimisierbar durch unsere Rolle in dem im globalen Kräftefeld von Wirtschaftsmächten. Und das gibt Europa Macht. Und da darf man auch nicht unselbstbewusst mit umgehen. Ich glaube, die Wirtschaft war ein Bereich, wo das Ganze funktioniert hat, ne?
Und Selbstbewusstsein ist zum Beispiel, glaube ich, auch ein wichtiger Schlüsselbegriff, ne? Also wir Europäer sind schon global eine Macht. Das sehen wir oft, glaube ich, gar nicht. Wir gucken immer, was passiert jetzt in den USA? Werden diese Wahlen über unser Schicksal entscheiden? Nein.
Ja.
Die Wahlen in Europa entscheiden eigentlich mehr über unser Schicksal als die in den USA. Und das müssen wir auch endlich mal in die eigene Hand nehmen. Ja. Deswegen Selbstbewusstsein, glaube ich, ist ein wirklich Schlüsselbegriff für uns Europäer. Und ich glaube auch einfach das Wertschätzen von dem, was wir erreicht haben. Weil interessanterweise, warum sagen denn Leute, und das ist ja immerhin noch die Mehrheit, das müssen wir ja auch einfach sehen, die Mehrheit ja. hat für Europa gewählt. Was sind denn die positiven Werte? Ich meine, überleg dir, wir können in Europa frei reisen. Ich kann, nach Frankreich fahren, kann da einen Euro bezahlen. Es gibt viele Gesetze, die gleich sind. Also wir haben ja einen ungeheuren Bewegungsspielraum. Wenn man zum Beispiel mal Gäste aus anderen Ländern hier hat, die das sehen, wie wir hier von einem Land ins andere fahren. Wir haben diese wunderbare Vielfalt auf der einen Seite und trotzdem diese wunderbare Gemeinsamkeit. Und ich sehe da schon auch ein gemeinsames Wertesystem, das noch existiert. Aber ich glaube, es ist bedroht und es ist allerhöchste Zeit, was dagegen zu unternehmen und das Modell Europa jetzt stark zu machen.
Und ich finde es jetzt auch nochmal interessant, wenn sich jetzt die ganzen Frustrationen über die Europawahl und über die Europäische Union so ergießen, auch mal ganz real zu sein, wie viel Kompetenz diese Europäische Union eigentlich hat. Also wir haben nach wie vor extrem starke Nationalstaaten und eine supranationale Organisation, die wenige Kompetenzen letztlich bekommen hat. Das heißt, diese ganze Sorge und Wut, es ist immer, diese Europawahl ist auch immer ein Gespräch über die einzelnen Nationen. Und das fand ich ganz spannend. In Polen haben sie auch gesagt, wenn ich gesagt habe, fühlt ihr euch eher europäisch oder eher polnisch, haben immer alle gesagt, das ist nicht entweder oder. Wenn ich ein Pole bin und es mir als Pole gut geht, bin ich auch ein Europäer und es geht mir als Europäer gut. Das ist eine Einheit. Und ich glaube, wenn man das versteht, dass man quasi, indem man starke Nationen sieht und baut, dass man dann auch starke Kooperationspartner schafft und letztlich die Stärke jedes einzelnen europäischen Landes erst dazu führt, dass man ein gutes und gesundes Zusammenspiel hat. Und wenn dieses funktioniert, dann sind wir als Europäerinnen und Europäer auch ein starker globaler Player. Und da kommen ganz wichtige Themen, wie dass der Norden Europas teilweise den Süden schon ein Stück weit ausgebeutet hat. Und es fing bei Griechenland an. Wenn man guckt, der Norden hat einen Mindestlohn. Ab Slowenien gehen die Mindestlöhne 6 Euro und abwärts. Das heißt, man kann sich hier bedienen. Die neuen Transformationsländer, die versuchen immer noch aufzuholen. Polen ist ja letztlich ein Wirtschaftswunder, dass die es jetzt schaffen. Und dieser wirtschaftliche Erfolg hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass es eine Öffnung gibt zum Demokratischen hin. Da glaube ich schon noch an diese amerikanische Softpower, dass letztlich Menschen, denen es ökonomisch dann da gut ging und die so nah an den europäischen Werten sind, auch plötzlich merken, dass sie Kapazitäten haben, zeitliche, inhaltliche, sich mit ihrer Demokratie zu befassen. Und auch da müssen wir wieder hinkommen, dass Europäerinnen und Europäer in Europa die Ressourcen, die zeitlichen, die ökonomischen, die Bildungsressourcen haben, um überhaupt über ihre Nation und Europa nachdenken zu können.
Ja. Das ist eine große Aufgabe, ne? Aber ich bin eigentlich, wenn ich mir auch angucke, wie andere Länder auf Europa gucken, gerade in der Ukraine, bin ich immer wieder sehr erstaunt, wie viel Positives die Menschen damit Europa verbinden. Ich meine, letztendlich kann man es darauf herunterbrechen, der Euromaidan 2014, wo Leute echt ihr Leben dafür riskiert haben und das bis heute tun, dass ihr Land Mitglied dieses europäischen Modells wird, das sagt unglaublich viel über uns Europäer. Und vielleicht müssen wir den Blick auch mal dahin lenken, was andere in uns sehen, um die Kraft in uns selber auch zu finden.
Ja, und auch sehen, warum wollen Menschen in dieses Europa, weil es ein lebenswertes Leben gibt auf diesem Kontinent und diese Verantwortung irgendwie zu nutzen. Und ich bleib dabei, ich habe Sorge vor den Entwicklungen in Frankreich, gerade wegen der Außenpolitik. Was passiert, wenn ein traditioneller Europäer nicht mehr am Kopf dieses Frankreichs steht, sondern eine Marine Le Pen mit einer Nichte, die noch weiter rechts außen ist, aber dass wir die Diskussion, die Macron jetzt anstößt, dass wir die brauchen und dass er den Mut hat, sie zu führen, dass er eben genau das, dass er sagt, wir können eine Debatte führen, die vielleicht auch neue Hoffnung gibt an die Kräfte, die eben nicht recht sind, und eine Diskussion zu führen, wohin will Frankreich, wohin will Europa, und auch den Mut zu haben, dass the worst case Szenario ist, dass Europa sterben kann. Ne, also dass wir halt keine Sonntagsreden halten, wie ein Friedensprojekt geht 100 Jahre, wenn es geht, dann ist es einmal aufgegleist, sondern es ist wie bei allem Demokratischen ein tägliches Ringen um die Qualität, um die Demokratie und um das Gemeinsame. Und ich glaube, das werden jetzt ziemlich spannende Wochen für Europa und aber auch für den Nationalstaaten. Ich glaube, auch so denken zu lernen, starke Nationalstaaten, starkes Europa und nicht umgekehrt.
Ja, jetzt haben wir schon ziemlich vertieft darüber geredet, ne?
Jetzt haben wir schon vertieft und unsere Zeit schon schön aufgebraucht. Und die meisten Leute werden uns jetzt hier wahrscheinlich wieder verlassen und über ihr Europa nachdenken. Katrin, was machen wir? Wir haben auf jeden Fall eine Mail jetzt inzwischen, mit der ihr uns schreiben könnt, eure Gedanken zu Europa. globaldeepdive@zdf.de. globaldeepdive@zdf.de. Da könnt ihr euch Gedanken machen, da könnt ihr diese Gedanken uns mitteilen. Wir nehmen sie auch gerne auf. Katrin und ich, wir reden hier in diesem Podcast über Ereignisse weltweit. Wir tauchen tief ein mit einer großen Lust an Problemen, aber auch einer großen Lust an Lösungen für diese Probleme. Katrin, es war schön, mit dir zu reden, weil ich sage immer, es hat eben auch etwas Hoffnungsvolles, allein solche Gedanken teilen zu können und nicht allein damit zu sein.
Ja, danke dir für das Teilen. Ich freue mich auf unseren nächsten Podcast.
Ich mich auch. Global Deep Dive mit Katrin Eigendorf und
Jagoda Marinic.
Bis bald.
Global Deep Dive ist eine Produktion von Bose Park Productions im Auftrag des ZDF Auslandsjournal. Lead Producerin Madeleine Petri, Schnitt und Sound Alexander von Bargen, Executive Producerinnen Sue Holder und Chris Guse, ZDF Auslandsjournal Matthias Puppert und Jennifer Gierke, Leiterin ZDF Auslandsjournal Stefanie Schöneborn, ZDF Hauptredaktion Digitale Medien Corinna Meisenbach, ZDF-Produktion Ulrike Schork.